Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Sonntag, 12. November 1989.
Hey, you know what? It's your night, guys. It's your day. We got some friends to help us out on this.
Seit 3 Tagen ist die bestbewachte Grenze der Welt durchlässig geworden. Die Straße des 17. Juni gleicht einem Treffen von Trabi-Besitzern. Für einige ist das Ziel klar, die Deutschlandhalle in der Nähe des Funkturms. Dort findet für 11 Stunden das Konzert für Berlin statt, organisiert vom Sender Freies Berlin. Unter anderem mit Konstantin Wecker, Nina Hagen, Heinz-Rudolf Kunze, Bab, Panko, Silly, Marius Müller-Westernhagen, Angelika Weitz, die Toten Hosen, Udo Lindenberg, die Zöllner, die 3 Tornados und Joe Cocker. Damit herzlich willkommen zu diesem aufgezeichneten Medienmagazin-Spezial zum 25-jährigen Jubiläums des Mauerfalls in der Ausgabe vom 8. November 2014. Sie hören Interviews und Musik aus dem Konzert von Berlin sowie Erinnerungen einiger Zeitzeugen zu den Wendemonaten vor 25 Jahren.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out of me?
Tamara Danz, Sängerin der DDR-Band Silly.
Tamara.
Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mir sind mehrere Träume auf einmal in Erfüllung gegangen. Erstens mal in der Deutschlandhalle auf der Bühne zu stehen. Zweitens bei Joe Cocker Background zu singen. Das war ein Wahnsinnsding. Dann mit Kollegen wieder zusammen zu sein, die man seit Jahren, mit denen man nicht zusammen auftreten konnte. Und dann, dass es überhaupt möglich ist. Dass einfach mal die Ostler da unten rumstehen und kein Problem haben. Also ich nehme an, dass sich die Herrschaften Programmgestalter in der DDR unheimlich an die Nase fassen müssen, weil die Leute wirklich wegrennen, die gehen nach dem Westen, wenn sie was hören wollen. Das ist innerhalb kürzester Zeit haben die das Ding hier organisiert. Dazu braucht der Palast der Republik ein halbes Jahr. Wenn überhaupt. Und das funktioniert hier wie Sau. Und das gibt's nicht. Und alle machen mit und alles ist geil. Das ist Wahnsinn. So was. Ich kann eigentlich gar nichts sagen. Meine Birne ist leer. Ich muss.
Dankeschön.
Und wehe, du sendest es nicht.
Donnerstag, 9. November 1989.
Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.
Jürgen Jürgens, Musikchef Radio Berlin 88.8, 1989 SFB-Musikredakteur und Macher der Sendung Hey Music.
Das Ganze fing ja in der Nacht an, oder besser gesagt schon am Nachmittag dieses Tages, wo es dann abends zu diesen stürmischen Begegnungen kam. Es war so, dass man hörte ja in den Nachrichten so merkwürdige Dinge und dann dachte ich, du hast heute Abend Sendung, ich glaube, du solltest mal ein paar andere Platten noch mitnehmen, damals also CDs. Und dann habe ich mir also so Sachen eingesteckt wie in 20 Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm oder eben den Sonderzug und ganz viele andere Dinge. Und gerade war ja ein paar Tage vorher in der Hey Music auf Platz 1 gelandet eine junge Frau namens Nena mit Wunder geschehen. Das muss man sich auch noch mal vorstellen. Da hat die einen Titel, der zu ganz anderen Zwecken eigentlich gedacht war, nämlich es ging um ihr krankes Kind, was nur knapp ein Jahr alt geworden ist und um das Lächeln, das dann doch wenigstens einmal stattgefunden hat. Wunder geschehen. Und das war dann ein paar Tage bevor dieses Wunder geschah, tatsächlich in dieser kleinen He-Music-Sendung auf Platz 1. Das war für mich unbegreiflich an der Stelle. So, das war also alles im Vorlauf und solche Titel hatte ich dann zusammengepackt und mitgenommen in diese Nachtsendung. Und die war dann nicht normal nur 2 Stunden lang, sondern die haben wir dann nochmal verlängert und nochmal verlängert und die ganze Nacht über gesendet. Und immer wieder zu den Brennpunkten hingeschaltet, also Brandenburger Tor, dann an den unterschiedlichen Kontrollpunkten, wo die Menschen durchströmten oder aber auch vom Kudamm. Und ich habe immer noch aktuell mit neuer Musik das Ganze bereichert. Das war richtig spannend. Und so war es dann auch, als wir uns dann am nächsten Tag wieder zusammengefunden haben und darüber gesprochen haben, wie geht das jetzt hier weiter, was treiben wir hier, wir müssen doch irgendwie auch musikalisch reagieren. Da weiß ich dann eben auch nur, dass wir so zusammengesessen haben und ich weiß nicht, wer da derjenige war, der sagt, wir machen jetzt ein Konzert. Das war schon eine ziemlich irre Idee.
Durch das Programm führte der heutige Sportjournalist Steffen Simon.
Da gibt es etwas, was ihr in der Deutschlandhalle wissen solltet, was die Leute an den Radios bereits wissen. Der Verteidigungsminister der DDR hat soeben in der aktuellen Kamera bekannt gegeben, dass an den innerdeutschen Grenzen der Schießbefehl aufgehoben ist.
Dirk Zöllner, Sänger der DDR-Rockband Die Zöllner.
Unsere Botschaft ist einfach Glück, möchte ich sagen. Einfach Glück. Mehr kann ich dazu einfach momentan nicht sagen.
Lass mir mal Gesicht, mir passt die Maske nicht.
Jürgen Jürgens, 1989.
Wir wollten es vorm Reichstag machen. Dann gab es dort ein bisschen Unruhen, wo in der Begeisterung auch von westlicher Seite an der Mauer gekratzt wurde, was wiederum von östlicher Seite verständlicherweise man nicht so komisch fand. Obwohl natürlich sehr viele aus der DDR auch hier und wenn von drüben gearbeitet wird, aus Begeisterung man von der anderen Seite nachhelfen will, auch wiederum eine verständliche Sache ist. Aber da gab es dann ein bisschen Schwierigkeiten, wie wir wissen, und dann hat die Polizei gesagt, da können wir das jetzt nicht machen, also lieber nicht vorm Reichstag. Dann haben wir überlegt, wo wir es in der Stadt tun können, und da nun auch in der City alles voll ist, man hätte gar keinen Aufbau machen können und es hätte, weiß was passieren können, haben wir gesagt, lieber nicht dort. Also blieben Dinge wie Olympiastadion, ging nicht, Fußballspiel gestern, man muss bei so einer Geschichte den ganzen Rasen abdecken, weil sonst der nicht mehr zum Spielen zu gebrauchen ist. Und das kann man in der Schnelligkeit nicht machen. Waldbühne war auch nicht möglich, auch da Schwierigkeiten. Dann die Kälte, auch immer eine Überlegung dabei, wie können wir das über die lange Distanz überhaupt in der Kälte machen. Und dann haben wir auch mit der Deutschlandhalle eben gesprochen und die haben dann spontan gesagt, klar, machen wir, unentgeltlich, kommt rein, Miete kostet es nicht, macht hier. Damit war das also auch aus der Welt. Nun war für uns das Problem, warum, wenn jetzt wir hier die Massen in Berlin haben und schon auf dem Kudamm ein Geschiebe ist und wir sagen jetzt, was hier passiert, dann rennen die uns das Haus ein und haben also zwar bekannt gegeben, sehr spät am Sonnabend, dass wir das machen, aber auch gleich gesagt, bitte kommt eigentlich nicht, sondern stellt die Radiogeräte in die Fenster eurer Wohnung, wo immer ihr sie laut machen könnt, damit diese Stadt in Ost und West an diesem Konzert teilnehmen kann. Es hat so geklappt, dass wir am Anfang schon fast Sorge hatten, es kommt keiner, weil es dann doch sehr leer war. Aber es hat sich ganz angenehm, ganz locker, diszipliniert gefüllt. Und das ist eine Sache, wo ich immer wieder feststellen muss, das ist etwas, was wir im Westen wirklich von euch lernen können. Wenn ich die Massendemonstrationen vor Augen habe, die stattgefunden haben und wie diszipliniert das alles gewesen ist, ist das jetzt auch etwas, wo bei uns was abfärbt und wie man auch reagiert auf Reden, wie man damit umgeht. Es ist auch etwas, was, glaube ich, langfristig bei uns auch Nachwirkungen haben wird, positive.
Ich bin jetzt in der Garderobe von Udo Lindenberg. Dein Song Sonderzug nach Pankow ist ja nun überholt. Hast du einen neuen?
Nee, aber ich habe den ein bisschen umgetextet. Ne? Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug aus Pankow? Wir müssen mal eben dahin, mal eben nach West-Berlin. Man glaubt es ja kaum, es ist ja alles wie ein schöner Traum. Doch keine Angst vorm Erwachen. Wir werden jetzt so weitermachen. Wir haben ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das trinken wir jetzt alleine und zwar ohne Honecker. Wir gehen demonstrieren und prosten uns zu. Wer ist denn hier der Ochs? Wer ist denn hier der Esel? Und wer die blinde Kuh? Ja, ist mir vorhin mal so eingefallen. Varianten über ein bekanntes Thema. Ne?
Wir gehen demonstrieren und prosten uns zu. Denn wer ist hier der Ochs? Und wer ist hier der Esel? Und wer ist hier die blinde Kuh?
Was hast du für Träume jetzt? Ist der Höhepunkt jetzt erreicht für dich?
Ich glaube, das ist irgendwie so ein Start jetzt. Das ist so ein Auftakt. Künstlerisch, also was die Bands betrifft und die Musikerinnen und Musiker, da machen wir heute schon mal ein bisschen was zusammen und das kann demnächst ganz erheblich intensiviert werden. Vielleicht kann man auch in der DDR dann zusammen eine Menge Konzerte, vielleicht darf ich dann ja auch mal der kleine Udo endlich mal nach all den Jahrzehnten und so. Und das ist jetzt ein Auftrag und ich glaube, es ist einfach jetzt total wichtig, dass eben einfach die Demokratiebewegung, die mich sowas von tief beeindruckt hat. Auch die Fantasie, weißt du, die damit einherging. Dass die Menschen einfach ihre Forderungen, ihre Sehnsüchte und so einfach richtig auf die Straße bringen. Ohne Angst. Erstmals nach so vielen Jahrzehnten. Ich finde, wenn ein Staat Deutsche Demokratische Republik heißt und dann solche demokratische Maßnahmen seitens der Bevölkerung ergriffen werden, ist das eine ganz tolle, große, revolutionäre Sache.
Ihr spürt, dass ihr gerne zusammen seid und ihr träumt von einem Rockfestival auf dem Alexanderplatz mit dem Panikorchester und einer Band aus Moskau.
Jürgen Jürgens, meine Aufgabe, an die ich mich am meisten erinnere, ist, dass ich Udo Lindenberg dann kontaktiert habe. Und das waren eben auch, weil wir uns nun schon seit Jahren kannten, Lindstärke 10, ganz wesentlich auch mit dabei, 10 Jahre Lindenberg, die wir in der Waldbühne abgefeiert haben mit ihm, wo ich als Redakteur für Fernsehen und Hörfunk tätig war. Mit ihm habe ich noch im Hotel gesessen. Und wir haben darüber gesprochen, was dann auf dem Konzert passieren könnte. Und ich hatte, muss ich dazu sagen, zwischendurch auch noch ein bisschen Zeit gefunden, einen Text zu machen. Und hatte auf den Sonderzug nach Pankow das umgetextet auf, entschuldigen Sie, ist das der schnellste Weg zum Kudamm? Weil das ist das, was die immer wieder sagten, Kudamm, dieses Licht, was da im Westen schien, das kam ja vom Kudamm, das haben wir gesehen und da wollten wir hin. Und da kamen dann eben auch so ein paar Zeilen drin vor, weil wir zu diesem Zeitpunkt dann schon wussten, dass Nina Hagen und Joe Cocker dabei sein würden. Eine Zeile drin vor und auf Locker reimte sich natürlich Nina und Cocker wunderbar. Und das war eine Zustandsbeschreibung dessen, was in diesen Tagen hier in Ost- und West-Berlin, das da gerade anfing zusammenzuwachsen, los war. Und dann habe ich dann das Udo gegeben und der hat das auch wohlwollend sich alles angeguckt und sagt, naja, er muss mich noch überlegen. Und deswegen war es für mich dann, neben all dem anderen, was so passierte, ziemlich spannend, ob denn er das denn macht oder nicht. Er hat es dann nicht gemacht, weil natürlich der Sonderzug nach Pankow so eine einprägsame Nummer gewesen ist über all die Jahre, wo es den Titel gab, dass man jetzt mit dem schnellsten Zug, der schnellste Weg zum Kudamm, doch ein bisschen vom Original zu sehr abgewichen ist. Ich habe es schade gefunden, weil es ziemlich genau auf diesen Punkt hin geschrieben war. Aber ich habe dann mit einem Freund, mit dem Thomas Friedrich, der jetzt Thomas De Niro heißt, der hat das dann gesungen und wir haben das ganz schnell über die Plattenfirma hier in Berlin dann sogar also auch noch hingekriegt, sodass, was für damalige Verhältnisse sensationell war, dass es 3 Wochen später tatsächlich als Single vorlag. Für mich war es eine innere Genugtuung, dass ich so ein halbes Jahr später einen Brief aus Schweden bekam. In irgendeiner Weise war das bei denen gelandet und die fragten mich, ob sie denn den Text in einem Schulbuch abdrucken dürften. Und da dachte ich, Mensch, also so eine Ehre an dieser Stelle. Wenn das meine Eltern noch erlebt hätten, das hätte sie sicherlich hoch erfreut. Und dann habe ich für etliche Jahre immer treu und brav einmal im Jahr, glaube ich, 10 D-Mark und dann nachher dementsprechend Euro bekommen dafür, dass das in so einem Schulbuch war. Also insofern war auch das eine lustige Geschichte am Rande.
Nach dem Radio 1 Service mehr aus dem Konzert für Berlin.
Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Nina, Frau Präsident, ich bin ein Berliner. I feel confident to be the new leader. The new world government is a scream, because I will fulfill your dream of unification. That's my new sensation. What I think you should now register, Genschmann is the love minister. I feel tough. Now you know enough to vote. The Chinese goat, the American puma, I'm a Pisces, it's no rumor. Hey, Radical Female Harmonists, that's my new party. Now put me on that list.
Nina Hagen, Rockmusikerin aus der DDR, die 1976 in den Westen übersiedelte.
I did it my way.
Ernst Dohlus, Journalist, Leiter des Programms SFB 2 und dann Referent des Intendanten Günther von Lojewski für die Neuordnung des Rundfunks.
Es war 1989, 90, 91 gar nicht so einfach. Es gab noch keine Handys, es gab noch keine mediale Infrastruktur, keine Kommunikationsinfrastruktur in Ost-Berlin. Die Kollegen sind noch mit 2 Kilogramm schweren C-Netz-Telefonen in den Osten gegangen, weil ja auch das Festnetztelefon nicht immer funktionierte. Es war eine ganz schwierige Situation damals. Und wir haben versucht, so gut es eben ging, aus Ost-Berlin mit den eigenen Leuten zu berichten und dann immer mehr auch Leute natürlich heranzuziehen, die sich angeboten haben. Das war aber ganz schwierig, denn es haben sich auch viele Leute angeboten, von denen sich dann herausgestellt hat, sie waren IM. Oder also es war eine ganz heikle Geschichte, weil es zu jedem, der sich meldete, jemand gab, der positiv und negativ über ihn gesprochen hat. Und es waren hauptsächlich die Jüngeren, die man dann akzeptiert hat und die dann zum SFB gekommen sind.
Und am Sonnabend vom Schöneberger Rathaus, und das wollten einige gar nicht gerne hören, da habe ich einigen hier bei uns gesagt, pass mal auf. Wenn das mit der Demokratiebewegung in der DDR so weitergeht, wenn dort erstmals, wie der Stefan Heim gesagt hat, ein Volk sich friedlich die Demokratie und die Freiheit in großer Disziplin auf der Straße erobert, dann werden wir die Demokratie von den Befreiern geschenkt bekommen haben, von euch in der DDR noch einiges lernen können. Einige bei uns, denen das so verdammt gut geht, die wollen das gar nicht gerne hören, dass man auch mal von der DDR etwas lernen kann. Aber die werden das noch lernen, dass es dort etwas zu lernen gibt.
Heinz-Rudolf Kunze, Sänger West.
Mein Licht ist für immer, werde ich die Zeichen hier richtig verstehen. Bald kommt dein Licht am Ende des Tunnels, bald erreichen wir.
Mit welcher Botschaft bist du heute zu diesem Konzert gekommen?
Um Gottes Willen. Ich glaube, die Leute haben in den letzten Tagen so viele Botschaften gehört. Ich werde sie kurz begrüßen und dann werde ich Musik machen. Also ich muss mich nicht in die Reihe der Politiker noch einreihen.
Und welche Gefühle hast du jetzt? Es ist ja doch so, dass momentan die Emotionen überwiegen.
Naja, ich habe seit vielen Jahren ja schon in der DDR gespielt und dort vor ganz vielen Menschen Konzerte gegeben. Und ich muss sagen, sowas ist schon ein Tag, für den man eigentlich immer gearbeitet und Musik gemacht hat. Wenn sowas erreicht wird, ist man sehr froh. Man ist froh, dass es nicht erst die eigenen Kinder erleben.
Und wie meinst du, muss es weitergehen, nachdem sozusagen die Emotionswelle doch ein bisschen abebbt?
Es muss natürlich eine Normalität eintreten und hoffentlich kein Katzenjammer.
Natürlich trat nach dem ersten Ost-West-Konzert zumindest Ernüchterung ein. Die jubelnden Menschen wurden auch wieder Konkurrenten. Der Rundfunk war da keine Ausnahme. Die Claims wurden neu abgesteckt. Doch wie sieht die Bilanz nach 25 Jahren aus? Christoph Singelstein, heutiger RBB-Chefredakteur, in den Wendemonaten geschäftsführender Intendant des Hörfunks der DDR bis zu seiner Auflösung.
Also es ist Ernüchterung dabei, weil wir natürlich in den Mühlen der Ebenen angekommen sind. Wir haben im ORB 92 angefangen mit nichts. In Baracken, also Radioprogramme haben wir zunächst mal noch in einer Leberstraße produziert. Das Fernsehen hat in Baracken angefangen, das Radio kam dann langsam in andere Baracken dazu, das wuchs ja alles noch. Es war eine Zeit, in der alles möglich schien. Was Schöneres kann man sich nicht wünschen. Also es gab keine Zwänge, wir hatten ausreichend Geld, alles entwickelte sich. Die Programme waren erfolgreich, hatten einen guten Ruf. Das war eine Traumzeit und alle waren neu, also alle haben sozusagen an derselben Stelle angefangen. Gefühlt hatten alle das gleiche Ziel, dass das nicht ganz so war, stellte sich dann sozusagen aber erst im Laufe der Jahre heraus. Nächstes Mal haben wir alle angefangen, jetzt machen wir hier öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ganz toll und hatten viele Ideale und haben sie ja auch immer noch. Und das ist natürlich inzwischen nicht mehr so. Wir sind eine gestandene Anstalt durch die Fusion, halt auch mit einer langen Geschichte. Also die SFB-Geschichte ist ja nicht verloren durch die Fusion. Wir haben halt Mitarbeiter, die ihr Berufsleben im Sender Freies Berlin zugebracht haben, darauf zu Recht stolz sind. Wir haben Pensionäre, die viele Jahre in diesem Haus gearbeitet haben. Das ist ja eine Geschichte, die wir mittragen. Und die natürlich, die sich anders anfühlt und die nicht diese Aufbruchsstimmung hat. Aber es ist trotzdem auch was Tolles. Es ist halt auch eine richtige Anstalt. Ein bisschen größer als der kleine ORB. Also insofern kann man jetzt nicht sagen, das ist anders, aber es ist deswegen nicht weniger schön. Und wenn ich mir angucke, was wir jetzt sozusagen zum 25. Jahrestag des Mauerfalls hier in Berlin und Brandenburg an Programm produzieren, da bin ich dann einfach auch stolz und sage, wow, die Stadt, das wäre ohne uns so nicht denkbar. Und natürlich ist es nach wie vor ein Geschenk, dass man gar nicht hoch genug loben kann, dass wir in einem Unternehmen arbeiten können, das wirtschaftlich unabhängig ist, das politisch unabängig ist, bei allen Versuchen da auch immer mal Einfluss drauf zu nehmen. Das ist aber normal und ist auch legitim. Aber in der Grundkonstitution sind wir frei und unabhängig und wirtschaftlich auch. Und wenn man sich anguckt, was gerade in diesen Zeiten bei den Printmedien passiert, mit welchen Konzentrationsprozessen die zu kämpfen haben, was das auch bedeutet für die journalistische Arbeit der Kollegen, dann leben wir in einem Paradies. Das darf man, glaube ich, so sagen. Das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Bei allem Ärger, den wir auch haben und bei allen Nöten, dass das Geld hier nicht reicht und da nicht reicht. Aber es ist natürlich der schönste Beruf, den man haben kann, in einer so tollen Konstitution, dass, wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Also, was Schöneres kann es eigentlich nicht geben.
Ernst Dohlus, damals in der SFB-Intendanz.
Ich denke, die Auflösung des Rundfunks und Fernsehens der DDR, das ja für viele Menschen, die dort gearbeitet haben, eine ganz schwere Geschichte war, die ist, denke ich, sehr ordentlich über die Bühne gebracht worden. Die Hälfte der medientypisch dort arbeitenden Menschen konnte in unterschiedlichster Form weiterarbeiten. Es ist das, was an Material da war, an Sachvermögen da war, an Technik da war, konnte zum großen Teil weiter verwendet werden oder es konnte vernünftig verwendet werden. Das Geld, was das muss man auch sagen, durch eine politische Entscheidung der DDR-Regierung dann in Hülle und Fülle da war, wurde vernünftig an die Folgeanstalten verteilt. Das Programmvermögen wurde gesichtet, gesichert und in das Deutsche Rundfunkarchiv überführt. Es wurde dafür ein Neubau in Potsdam gebaut. Ich glaube, das war eigentlich die glücklichste Fügung überhaupt, dass es gelungen ist, gegen die Interessen privater Medienunternehmer das audiovisuelle Gedächtnis der DDR in der ARD zu halten, den ARD-Anstalten, den neuen Landesrundfunkanstalten zu erhalten und auch den anderen zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie sich erinnern, in den ersten Jahren 90, 91, als die ganzen DDR-Rückblicke gelaufen sind, als die Frage des Dopings im Sport mit Katrin Grappe aufgekommen ist, das waren alles Dinge, wo die ARD schon das Klammermaterial zur Verfügung stellen konnte und wo alle Sender davon sich bedienen konnten. Also das Programmvermögen bewahrt zu haben mit den Menschen, nachdem klar war, der Rundfunk muss aufgelöst werden, einigermaßen ordentlich umgegangen zu sein, die Abfindungen gezahlt zu haben, die Löhne ausgezahlt zu haben, ordentlich die Prozesse zu Ende geführt zu haben, die ganzen sonstigen Auflösungsthemen zu machen, das, denke ich, ist einigermaßen ordentlich abgelaufen.
Und SFB-Musikredakteur und Moderator, der heutige Musikchef von Radio Berlin 88.8, Jürgen Jürgens.
Ich habe hin und wieder das Gefühl, dass die Menschen sich normalerweise Jahr für Jahr nicht wirklich so gerne dran erinnern. Und freue mich darüber, dass jetzt, wo es 25 Jahre ist, und 25 ist eben immer irgendwas Besonderes, ob eine Ehe oder sonst wie, das wird ja dann immer besonders gefeiert, da kommen die Gefühle nochmal richtig, und zwar von Herzen hoch. nicht so gezwungen. Ach, jetzt ist es wieder soweit, jetzt müssen wir mal wieder. Da ist eine größere Euphorie wieder zu spüren, dass man auch merkt, ach Mensch, wie wäre das, wenn es damals nicht passiert wäre? Das wäre doch eigentlich ziemlicher Müll. Dann wäre so vieles, was an positiven Dingen da ist, nicht da. Es gibt die Unverbesserlichen, die immer auf der Stirn tragen, es war nicht alles schlecht in der DDR, verstehe ich ja, dass man sich da, wo man aufgewachsen ist, das nicht dringend schlecht machen will. Aber hey, ich würde nie auf die Idee kommen, als Wessi zu denken, dass nicht alles schlecht gewesen ist, sondern das ist mir völlig klar. Natürlich, egal in welchem Land du lebst, wie groß die Repressalien sind, völlig wurscht, wie groß. Natürlich ist nicht alles schlecht. Und du machst dir irgendwie die Welt so zurecht, dass du damit klarkommst und dass du möglichst viele schöne Stunden erlebst. Aber dass das ein System gewesen ist, was viel Gräuliches hervorgebracht hat und dass das mit diesem Tag vor 25 Jahren aufgehört hat, das kann man nicht hoch genug ansetzen. Das kann man nicht hoch genug schätzen und glücklich darüber sein. Und angesichts der Tatsache, dass wir ja mittlerweile nun wissen, wie die Situation vor 25 Jahren gewesen ist, läuft mir ja noch ein größerer Schauer den Rücken runter, wenn man sich noch mal vorstellt, dass hier Panzer standen, die durchaus ja auch in der Lage gewesen wären, das Ganze wieder kurzfristig zu beenden. Also das ist nicht hoch genug anzusetzen und es ist für die Geschichte, für die gesamte Welt nach wie vor ein Beispiel dafür, dass doch auch schwere Zeiten auf eine sehr friedliche Art und Weise sich zum Guten wenden können. Und wir vergessen das manchmal. Und deswegen ist es wichtig, dass man immer wieder sich daran erinnert.
Soweit das Medienmagazin Spezial zum 25-jährigen Jubiläum des Mauerfalls. Und denken Sie auch in diesen Zeiten daran.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und im Podcast-Bonustrack hören wir jetzt noch zwei Ausschnitte aus den Interviews, die im Umfeld des Konzerts für Berlin entstanden. Sie hören zum einen Walter Momper und einen ganz normalen Zuschauer. Und anschließend hören wir Outtakes aus dem Interview mit Jürgen Jürgens. Doch zuvor Walter Momper.
Also vom Grenzübergang heute Morgen, wo alle gemerkt haben, da wird das alte Herz Berlins wieder eröffnet, dort wo früher der Verkehr pulsierte. Bis heute Abend hier die jungen Menschen aus der DDR und aus Berlin mit einer wahnsinnigen Stimmung in der Halle. Also das ist heute Abend wie die Sahne auf dem Café. Dazwischen war ich am Kurfürstendamm mit dem Bundespräsidenten. Wir waren in Glienicke, haben dort mit den Grenzsoldaten geredet, denen gratulieren. Die am Potsdamer Platz heute Nachmittag, wo ich nochmal war, die waren ganz stolz. Der Oberst kam und sagte, haben wir das nicht gut gemacht mit der Öffnung, richtig fahrplanmäßig. Heute um 8 Uhr haben die dann da die letzten Brocken weggeräumt. Also es ist einfach super. Und heute Abend, dies ist wirklich die Sahne auf dem Café. Es scheint ein wahnsinniges Programm zu sein. Ganz toll. Und die Stimmung, die ist hier so riesig. Also das ist, da zeigt sich richtig, welche Power, welche Dynamik auch in der DDR da drin ist.
Herr Momper, Sie sagten, von der DDR lernen heißt auch etwas Demokratie lernen. Wie haben Sie das gemeint?
Also, wenn jemand sich die Demokratie selbst erobert hat, dann hat man dazu ein anderes Verhältnis als wir im Westen, die wir das von den Befreiern geschenkt bekommen haben. Manche denken ja so, das sei ein Geschenk des Himmels. Die haben nicht verstanden, dass Demokratie, auch wenn man sie geschenkt bekommen hat, eine Sache ist, die man sich neu immer erobern und erarbeiten muss, wo es keinen Stillstand gibt. Was gestern noch erkämpft werden musste, muss man heute auch wieder verteidigen. Datenschutz, so Herausforderungen durch Computersysteme, Gentechnologien, das sind da alles Fragen, die auch sozial und demokratisch betrachtet werden müssen. Das hat ja Folgerungen für die Struktur der Geschichte, wie das immer bei der Entwicklung der Produktivkräfte ist. Und das muss man berücksichtigen. Und viele bei uns, die wissen das nicht. Die denken, der materielle Standard, die Leistungsfähigkeit, das Funktionieren von Wahlen, Parteien und Demokratie, das sei es schon. Und denen kann ich nur sagen, wenn die Dynamik der Entwicklung in der DDR und das, was die Demokratiebewegung etwa am 4. November gezeigt hat, so weitergeht und die Lernfähigkeit der ganzen DDR-Gesellschaft sich auch daran beweist, dann können wir von der DDR noch einiges lernen.
Ich wollte auch meinen Beitrag jetzt zu diesem Konzert bringen.
Was ist das für ein Beitrag? An was hattest du da gedacht?
Na, ich spiele Mundharmonika und Also meine Kumpels und Freunde, die wissen das auch und die haben mich auch schon oft gehört. Ich habe zum Beispiel auch mit Keimzeit zusammengespielt und Justus, eben solchen bekannten Bands in der DDR, die bluesorientiert sind. Naja, und da habe ich auch mit dem Veranstalter geredet, das Conny heißt der. Und er sagte, alles klar, alles klar. Die Veranstaltung ist so spontan, das stimmt, aber das ist vielleicht ein bisschen zu spontan dann in dem Moment. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu spät, klar. Das ist schön. Und da ich vor uns mal schon mal bei Udo war, dachte ich, na, gehst du noch mal rein und guckst mal vielleicht auch ein Autogramm. Und das ist ja dann ganz gut, wenn man immer gesehen hat. Ich bin großer Udo-Fan und da das ist schon einwandfrei herrlich.
Ich nehme an, also für dich ist jetzt ein Traum in Erfüllung gegangen, aber darüber hinaus nur. Und die Wirklichkeit wird sich nach den ersten Emotionen ja wieder klar darstellen. Was hast du für Wünsche, wie soll es weitergehen?
Also das stimmt natürlich. Also wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen euphorisch rede, das heißt noch lange nicht die gesamte Stimmung, die ich habe. Das ist jetzt erstmal die Freude über die Ereignisse jetzt in den Tagen. Ich habe natürlich auch meine Ziele und die bewegen sich jetzt auf Demokratisierung. Ich studiere in Dresden und bin hier Mathematikstudent, Seminargruppe 87701. Und na, wie gesagt, ich studiere in Dresden und wir reden ja auch viel darüber, was in der letzten Zeit passiert. Also Sozialismus aufzulösen, das will ich auf jeden Fall nicht, denn Sozialismus jetzt vom Ideal her, so wie es Marx sagt, das ist, finde ich, einwandfrei richtig. Das, also da habe ich nichts dagegen, so muss das sein. Das ist auch mein Ziel. Aber das, und da möchte ich vielleicht mal die Sendung als im Deutschen Theater, Janka, also eine Vorlesung, als Janka sein Buch gehalten wurde und Janka auch was dazu gesprochen hat. Und sowas sehe ich natürlich nicht als Sozialismus an, das ist klar. Die Zeit, das war eben noch eine sehr von Stalin geprägte. Das ist ja von Kind auf eigentlich diese Überbleibsel von Stalinismus, wenn die immer da ist, da hat man auch damit zu kämpfen, dass man sich selber überwindet und da rauskommt. Denn manchmal, da fällt es ihnen vielleicht auch schwer, sich da zu formulieren. Und da bin ich mir sicher, dass viele mit mir da auch übereinstimmen. Da muss sich auf jeden Fall was ändern.
Jungs, zurück zu dem eigentlichen Konzert. Das war das erste Ost-West-Konzert, wenn man mal davon absieht, dass die Pulis auch schon mal im Westen gespielt haben oder Karat. Aber so in dieser gemeinsamen Form, auch international aufgewertet durch Joe Cocker, war das eigentlich allererste Konzert.
Und es war vor allen Dingen eins, wo niemand wusste, ob die tatsächlich da alle ankommen. Wir hatten uns ja verabredet, die Zeiten waren ja dann also, wie man das so tut, in so einem Schedule festgelegt, wer wann kommt, hat manchmal funktioniert, manchmal auch nicht und es musste umdisponiert werden, weil die sich nicht rechtzeitig gefunden haben. Die sind ja auch nicht über einen Kontrollpunkt dann hier eingereist nach West-Berlin, sondern die waren ja in Berlin auch an unterschiedlichen Orten und ich weiß gerade von Silly, dass die über unterschiedliche Kontrollpunkte dann hierher kamen und gar nicht wussten, ob sie alle rechtzeitig gemeinsam ankommen, weil ja die Wege, also die Wartezeiten an den Kontrollpunkten unterschiedlich lang waren, die Wege in der Stadt natürlich auch gerammelt voll waren. Also das war ein echtes Abenteuer, ob die auch dann wirklich dort ankommen. Man kannte sich natürlich doch schon auch an einigen Stellen besser, als man vermuten konnte. Denn gerade für Künstler waren die Wege in den Westen ja doch offener als für den Normalbürger in der DDR. Und viele, von denen man es auch gar nicht so genau wusste, konnten ja schon mal für das eine oder andere Konzert oder auch mal für das eine oder andere Interview mal durchaus in den Westen. Also so ganz neu in diesem Teil der Stadt waren die dann hier bei uns auftraten, nicht wirklich. Und so kannten sich also auch so einig wenige dann auch schon Westkünstler und Ostkünstler. Also das muss man dann auch schon mal einschieben an dieser Stelle.
Aber dennoch, das war ein Konzert, das brauchte auch eine Dramaturgie. Walter Momper hat auch geredet, also natürlich dieses Podium gern genutzt, um die Ossis zu loben, von denen man ja etwas lernen kann, was Demokratie heißt zum Beispiel. Aber wie entstand dann tatsächlich das, was man heute als Konzert für Berlin in Erinnerung hat, dieses Gesamtkunstwerk?
Ich muss sagen, weil da jeder seine Aufgaben gehabt hat. An diesem Part war ich gar nicht so sehr beteiligt. Ich glaube, das Wesentlichste und Problematischste war, den Cocker hierher zu kriegen. Der war ja wohl zu diesem Zeitpunkt nicht so weit weg, war auf Tournee hier in Deutschland, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und man konnte ihn dann irgendwie umdingsen, dass er dann auch noch rechtzeitig dann hier sein konnte. BAP waren ja sowieso Leute, die sehr gerne auch mal den Weg nach Berlin fanden und die ja auch eine ganz besondere Beziehung schon zur DDR hatten, weil sie ja mal auftreten sollten und dann nicht kamen. Und die Zöllner wiederum waren eben auch eine von den Truppen, die es irgendwie organisieren mussten, auf den diversesten und unterschiedlichsten Wegen dann hierher noch zu kommen.
Jetzt ist dieses Konzert natürlich Geschichte, erinnert an eine dramatische, auch schöne Zeit im Umbruch von Berlin und Deutschland. War dir damals schon klar, dass SFB2 möglicherweise irgendwann nicht mehr SFB2 heißt, sondern B2 und dann aufgeht in Radio 1?
Nö. Das habe ich mir an dieser Stelle nun weiß Gott nicht vorstellen können. Ich habe es auch zu dem Zeitpunkt, als es dann so begann, dass dieser SFB in diesen Buchstaben gar nicht mehr da sein sollte, es schwer bedauert, weil das ist ja auch eine Geschichte, die ich eine große Zeit lang irgendwie mittragen durfte. Und da war ich dann schon auch sehr traurig, dass diese drei Buchstaben hier auch vom Fernsehzentrum dann irgendwann plötzlich verschwinden mussten. Haus des Rundfunks haben wir ja immer noch hier bei uns, bei unserem Backsteingebäude, aber dass das dann da weg sein sollte, habe ich nicht so ganz verstanden. Man hätte ja auch irgendwas anderes für diese Buchstaben erfinden können, was dann genau den Kern getroffen hätte.
Es gab den Vorschlag Sender für Berlin.
So zum Beispiel. Was ich dann nachträglich viel besser verstanden habe, ist natürlich, dass es für jeden, der hier arbeitet, viel wichtiger ist, auch im Namen so einen Neubeginn mit dabei zu haben. Weil hier musste ja was zusammenwachsen, was ruckelte und wackelte an vielen Stellen und bis heute sicherlich ja auch noch einige Nachwehen hat in der Zusammenarbeit. Und um das besser auf den Weg bringen zu können, war es schon eine gescheite Idee, die Buchstaben einfach mal über Bord zu werfen und da auch eine ganz neue Bezeichnung zu finden.
Nun gab es ja zuerst die Idee von Günther von Lujewski, vom Intendanten des SFB, die Region mitzumachen. Das wäre ja so ein natürlicher Auftrag gewesen, wenn die Politik sich dazu durchgerungen hätte. Er ist bis nach Mecklenburg-Vorpommern gereist, um ein Projekt, das nannte sich NORA, die Nordostdeutsche Rundfunkanstalt, auch mit voranzutreiben. Aber er hatte, das sagen so einige Zeitzeugen, kein glückliches Händchen, weil man immer vermutete, ach, da kommt jetzt Berlin und macht alles andere mit. Ab wann hast du für dich begriffen, dass du zwar für den Ostteil mitsendest, deine Sendung Hey Music war sehr populär, auch im Osten, aber dass du tatsächlich auch für die Leute dort jetzt direkt eine Identifikationsfigur bist?
Ach, das war mir schon über viele Jahre klar, denn ich habe ja doch den ein oder anderen Besuch auch in Ost-Berlin zu Mauerzeiten gemacht. Und da dann auch so viel Gegenliebe empfangen, gerade bei Musikern, mit denen ich dort zu tun dann hatte, weniger mit den Hörern, weil die wussten ja nicht, dass ich darüber komme. Ich hatte Kontakt über zum Beispiel beim letzten Konzert im alten Friedrichstadtpalast, wo die Pudis gespielt haben. Und das war für mich eine der wesentlichsten Erfahrungen, die ich gerade in DDR-Zeiten so gehabt habe, dass ich dort in einem Konzert saß, diese begeisterten Ostberliner dort erlebte. Wir hatten ein Wir-Gefühl als Publikum und ich war der Wessi, der plötzlich ein Wir-Gefühl mit den Fans aus Ostberlin hatte. Und ich war dann derjenige, der sagte, ja, ich kann jetzt dann, wenn ich jetzt fertig bin, rüber in den Westen und die anderen dürfen nicht. Das ist mir an dieser Stelle so klar gewesen und hat mich so frustriert, dass ich gedacht habe, wann kann diese Scheiße hier irgendwann mal aufhören? Umgedreht wussten wir natürlich, dass gerade hier Music mitgeschnitten wurde, wie blöde. Und das war ja auch das, was ich immer getan habe. Es war nicht leicht für mich, immer zu warten, bis die Musik zu Ende war, sondern jeder DJ redet gerne auf das Letzte, was man da so hört, drauf. Und es entstehen ja auch quasi Pausen. Aber ich war früher, als ich klein war und Radio gehört habe, auch jemand, der mitgeschnitten hat. Da war Hey Music, als die anfingen, noch ohne mich, die Sendung par excellence, wo ich das auch gemacht habe. Und dieses habe ich dann also auch kultiviert und zum Kult sozusagen getrieben. Bis heute gebe ich mir Mühe und ich weiß, dass auch heute, wo die Technik eine ganz andere ist, dass viele Leute sich die Sendung insgesamt nach wie vor mitschneiden und dann nachher das bearbeiten und sich raussuchen, was sie dann für sich noch irgendwie brauchen können. Also das hat schon eine große Verbundenheit auch dargestellt und ich weiß von vielen DJs im Osten, dass die das alles mitgeschnitten haben und dann danach sofort bei der nächsten Veranstaltung, die sie hatten, mit den Titeln, die sie bei mir aufgenommen haben, brilliert haben, was sie denn alles an neuen Sachen gehabt haben. Ich meine, das war auch eine Verpflichtung. Das muss ich dann also auch mal so sagen. Und das hat dann auch gerade nach der Maueröffnung sich fortgesetzt, weil dann kamen die natürlich alle und haben mich gefragt, ob ich denn nicht mal zu ihnen kommen könnte, ob ich irgendwie mal da eine Veranstaltung oder dort was mache. Ich weiß, dass ich auch noch in diesen Wirren vom Fernsehen eingeladen worden bin, um dort vorbeizuschauen. Da habe ich mir dann auch noch Nena geschnappt, weil sie fragte, ob ich noch irgendjemand Bekanntes vielleicht mitbringen könnte. Und Nena war zu dieser Zeit in Berlin und dann sind wir da zusammen rübergedüst und haben dort einen kleinen Besuch bei einer Sendung am Nachmittag gemacht.
Im SFB wurde damals aufgerufen, beim Konzert für Berlin die Radioapparate einfach rauszustellen, damit die Leute, die nicht reinkommen in der Stadt oder im Stau stecken, also die Straße 17. Juni war ja voll mit Trabis zum Beispiel, dass die auch das Konzert mithören können. Inwieweit war es damals denn überhaupt üblich oder erlaubt, Radioübertragungen von Konzerten zu machen? Haben die Künstler alle eingewilligt?
An Verträge hat, glaube ich, in diesem Zusammenhang damals kaum jemand so richtig gedacht. Und es haben auch die, die dort aufgetreten sind, nicht wirklich gesagt, also da müssen wir jetzt erstmal und dann müssen wir die alle nochmal vorher unterschreiben und bis ins Kleinste darüber nachdenken, ob das alles so geht. Das war ja das Problem, warum es so lange gedauert hat, bis eine CD überhaupt davon nochmal hergestellt werden konnte. Wir haben in den vergangenen Jahren immer dann mal irgendwie einen Titel gespielt, was rechtlich auch nie so ganz klar war, ob wir das überhaupt durften. Da wir, das ist jetzt ein großes Geheimnis, was ich jetzt hier verrate, da wir aber ja jeden Titel, den wir spielen, sowieso als GEMA abrechnen mit den Autorenangaben, haben wir dann mal einen solchen Titel aus diesem Mitschnitt gespielt und haben den ganz normal, wie als ob es die Studioproduktion gewesen wäre, abgerechnet. Insofern war das alles ja auch auf einem rechtlich halbwegs einwandfreien Weg. Tatsächlich, wenn man eine bestimmte Version von einem Titel spielt, sollte man natürlich auch die abrechnen, war das immer so ein bisschen ein rechtsfreier Raum, sage ich mal. Und deswegen dürfen wir wirklich sehr dankbar sein, dass ich in diesem Jahr zum 25. Jubiläum des Mauerfalls sehr viele Menschen dafür eingesetzt haben und die Rechte nachträglich eingeholt haben. Also der hier die Rechte an dem Konzert gehabt hat, hat dann auch erst nochmal was unterschrieben. Dann wurden die einzelnen Künstler, die Plattenfirmen gefragt, bei denen jetzt die Künstler unter Vertrag sind oder weiß ich möglicherweise auch die, wo sie damals unter Vertrag gewesen sind. Die mussten ja alle nochmal nicken. Und glücklicherweise haben sie das getan, sodass jetzt auch zum ersten Mal wir hier auf Radio Berlin 88.8 just an diesem 9. November das Konzert, so wie es jetzt festgehalten ist, auf der CD auch in Gänze spielen können, was so in dieser Zeit bis dahin nicht mehr möglich war.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.